D-Radio Wissen 100.
Dieser 10. März ist ein besonderer Tag am Landgericht Düsseldorf. Ein Richter wird verklagt. Sein Name? Jan Robert von Renesse. Ein großgewachsener, dunkelhaariger Mann mit aufmerksamen Augen betritt das Gerichtsgebäude. Er wirkt müde und mitgenommen. Ich kenne ihn anders, vital, überzeugend, für seine Sache stehend. Seit 7 Jahren berichte ich über seinen vertrackten Fall. 7 Jahre, etwa 20 Radiobeiträge, Zeitungsberichte auf Deutsch, Englisch und Russisch und ein Auftritt im israelischen Fernsehen. Dazu hunderte von Recherchestunden und verzweifelte Versuche, durch den juristischen Dschungel hindurchzufinden. Jan Robert von Renesse hat jahrelang dafür gekämpft, dass Holocaust-Überlebende eine Ghetto-Rente bekommen. Damit hat er seine eigene Karriere aufs Spiel gesetzt. Und dass er heute verklagt wird, auch das hängt mit den Ghetto-Renten zusammen. Das nordrhein-westfälische Justizministerium wirft Renesse vor, er habe das Ansehen der Justiz beschädigt. In einer Petition an den Bundestag habe er gesagt, die Rentenkläger hätten in Nordrhein-Westfalen kein gerechtes Verfahren bekommen. Dieser Vorwurf ist Renesses Verhängnis. 2009 ist das Jahr, in dem ich das erste Mal auf die Ghetto-Renten und den Richter Jan Robert von Renesse aufmerksam werde, durch einen Zufall. Ich möchte den Historiker Jürgen Zaruski vom Institut der Zeitgeschichte in München zu einem völlig anderen Thema interviewen. Doch der Historiker ist mit seinen Gedanken woanders. Er erzählt, dass er gerade wütend brand ein Schreiben der deutschen Rentenversicherung in die Zimmerecke geschleudert hat. Ich kann mir kaum vorstellen, was den eher zurückhaltenden und ruhigen Wissenschaftler derart aus der Fassung gebracht haben könnte. Dann erfahre ich, Zaruski hat ein Gutachten über die Arbeitssituation im Ghetto Lemberg für ein Gericht erstellt. In dem juristischen Fall geht es um einen israelischen Holocaust-Überlebenden, der eine Ghetto-Rente in Deutschland beantragt hat. Die deutsche Rentenversicherung lehnt aber ab. Der Mann hätte damals im Ghetto Lemberg gar nicht arbeiten können, weil dort die Situation ein reines Chaos gewesen sei. Was den Historiker besonders aufregt, ist, mit welchen Argumenten die Rentenbeamten ihre Sicht beweisen wollen.
Mit einem Zitat, in dem es hieß, im Distrikt Galizien des besetzten Polens, da hätte also bei der Arbeitsverwaltung ein großes Chaos geherrscht und erst die SS hätte das reparieren können. Das Zitat stammt aus dem sogenannten Katzmann-Bericht. Katzmann war dort SS- und Polizeiführer und der Exekutor des Holocaust. Dieser Katzmann-Bericht war ein Leistungsbericht, in dem dieser NS-Verbrecher gezeigt hat, wie gründlich er die Juden des Distrikt Galiziens ermordet hat, wie noch die letzten Flüchtlinge aus ihren Erdbunkern geholt worden sind. Was Katzmann unter Ordnung machen verstand, war die Tatsache, dass er die galizischen Juden ermordet hat. Was er unter Chaos verstand, war, dass es eine bestimmte Zeit gab, wo man sich durch Arbeit als Ghettoinsasse noch eine Zeit lang retten konnte. Also dieser Ordnung- und Chaosbegriff, das wurde vollkommen unreflektiert aus einem widerlichen Erguss eines Nazi-Verbrechers übernommen und dann sozusagen gegen die Ansprüche von Überlebenden in Stellung gebracht.
Ich blicke zuerst nicht ganz durch. Eine Rente für eine Arbeit im Ghetto? Ist das eine Entschädigung? Und sind diese nicht schon längst ausbezahlt worden? Zaruski nimmt sich Zeit, fängt von vorne an. Bevor die Nazis beschlossen, alle Juden umzubringen, haben sie die Menschen als billige Arbeitskräfte in Tausenden von Ghettos ausgebeutet. Die Jobs bedeuteten keineswegs Freiheit. Doch wer Arbeit hatte, bekam in aller Regel etwas Geld oder Essensrationen. Davon wurden damals mit deutscher Gründlichkeit sogar Rentenversicherungsbeiträge abgezogen und nach Berlin geschickt. Daher steht allen Überlebenden, die in Ghettos gearbeitet haben, theoretisch eine deutsche Arbeitsrente zu. Im Jahr 2002 verabschiedet der Deutsche Bundestag deshalb einstimmig das sogenannte Ghetto-Rentengesetz. Das Gesetz setzt eine gigantische Welle in Gang. 88.000 Ghetto-Rentenanträge gehen bei der Rentenkasse ein, die meisten aus Israel und den USA. Doch jetzt kommt der Haken, der Menschen wie den Historiker Zaruski entsetzen. 93% dieser Anträge werden damals von den Rentenkassen abgelehnt. Um eine Ghetto-Rente zu bekommen, müssen die Holocaust-Überlebenden beweisen, dass sie ihre Arbeit im Ghetto freiwillig taten und dafür auch bezahlt wurden. Denn eine Arbeitsrente gibt es in Deutschland nur für Arbeit aus freiem Entschluss und gegen Entgelt. Das Problem? Die Rentenversicherung definiert die Arbeit im Ghetto meist als Zwangsarbeit. Und diese ist vom deutschen Staat schon längst entschädigt worden. Kurz nach der Ablehnung der Rentenversicherung gehen viele Überlebende vor Gericht. Doch die Israelis haben in dem für sie zuständigen Bundesland Nordrhein-Westfalen kaum eine Chance. Fast alle Richter geben den Rentenversicherungen recht. Außer einem, Jan-Robert von Renesse aus Essen. Eben dieser Renesse hat Historiker Zaruski beauftragt, ein Gutachten zu dem Ghetto Lemberg zu schreiben. Das, was Zaruski mir über den Richter erzählt, macht mich neugierig. Er spricht mit großer Achtung von ihm. Ohne seinen engagierten Einsatz hätten die meisten Überlebenden wohl auch heute noch keine Rente. Ich beginne zu recherchieren, will mehr über Ghetto-Renten und Renesse wissen und lerne zunächst den 79-jährigen Kurt Einhorn aus Düsseldorf kennen. Einhorn hat als einziger aus seiner Familie im Ghetto Mogilow in Transnistrien überlebt. Das ist ein Gebiet zwischen der Ukraine und Moldawien. Um nicht zu verhungern, fährt der 12-jährige Junge mit einer Schubkarre Leichen zum Ghetto-Friedhof und hilft ab und zu in einer Fabrik aus. Der Lohn? Ein bisschen Essen. Um eine Ghetto-Rente für diese Arbeit zu bekommen, muss Einhorn einen langen, unverständlichen Fragebogen ausfüllen.
Haben Sie in einem der unter Ziffer 4.1 angegebenen Ghettos gearbeitet? Zeitraum von bis Monat, Jahr, Arbeitsstelle, Arbeitgeber, Art der Arbeit. Als hätte ich damals Tagebuch geführt von jedem Tag, was ich gemacht habe. Ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag noch am Leben sein werde. Ja, wie soll ich mir solche Daten merken? Und das schickt man alten Menschen, die keine Ahnung haben, was sie sagen sollen, was das bedeutet. Die sind auf Hilfe angewiesen, um aufs Klo zu gehen. Wie sollen die mit so einem Formular fertig werden?
Genau diese Frage stellt sich auch Jan-Robert von Renesse, als er 2006 als Richter am Landessozialgericht NRW mit der Bearbeitung der Ghetto-Renten-Streitfälle beginnt.
Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es ausreicht, da irgendeinen Fragebogen hinzuschicken, was sonst die Praxis ist, und zu sagen, ja, nun schreib mal bitte auf 3 Zeilen, wie war es denn im Ghetto? Vergiss mal bitte, dass deine Eltern da ermordet wurden, und sag mal, die Arbeit war doch schön. Das kann ich im Grunde genommen als fast nur eine Verhöhnung empfinden. Und das hätte ich nicht tun können, dann hätte ich mir nicht mehr in den Spiegel schauen können.
Renesse ist ein Richter, der Justiz und Rentenkassen in Aufruhr versetzt, weil er das Thema Ghetto-Renten so ganz anders angeht, als es in Deutschland damals üblich ist. Er scheint der Einzige in seinem Gericht zu sein, den die hohe Ablehnungszahl von über 90% stutzig macht. Bereits sein erster Fall berührt ihn menschlich. In der Akte hat er nämlich handgeschriebene Briefe auf Russisch gefunden. Renesse kann etwas Russisch und so die Briefe lesen.
Sie war eine arme, spät nach Israel ausgesiedelte Witwe mit einer ganz kleinen Rente. Und sie schrieb immer von ihrem Mann, der in diesem Ghetto war, und von sich selbst, die sie auch in einem Ghetto gehungert hatte. Und bat eigentlich nur darum, dass Deutschland jetzt irgendetwas für sie tun möge.
Doch Deutschland tut erstmal gar nichts, außer der alten Dame weiterhin komplizierte Fragebögen zu schicken. Renesse findet diese Formularbürokratie furchtbar. Das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Er sagt sich, jeder deutsche Kläger hat Recht auf seine persönliche Anhörung vor Gericht. Warum nicht diese Kläger aus Israel? Natürlich, viele von ihnen können nicht nach Deutschland kommen. Sie sind alt, gebrechlich oder wollen nicht in das Land der Täter zurückkehren. Daher beschließt Renesse, das deutsche Gericht zunächst einmal nach Israel zu verlegen.
Es ist ja nicht den Menschen, die da betroffen sind, vorzuwerfen, dass sie ihre Heimat verlassen mussten. Wenn Deutschland ihre Heimat nicht überfallen hätte, dann würden sie heute noch in Frieden in Polen leben oder in der Tschechischen Republik oder wo immer sie geboren worden sind. Und der Aufwand ist groß, ja. Andererseits treiben wir auch in jedem normalen anderen Rentenfall einen erheblichen Aufwand, weil wir sind ja die einzige Schutzmacht für die Schwachen.
Insgesamt 8-mal reist Renesse nach Israel, lässt sich von 120 Holocaust-Überlebenden den Ghetto-Alltag schildern. Am Ende langer Gespräche sieht Renesse in etwa 60% seiner Fälle das Anrecht auf eine Ghetto-Rente als begründet an und schert damit eklatant aus der Spruchpraxis seiner Kollegen aus. So viel Engagement und Aufwand, mit denen Renesse seine Fälle betreibt, lassen sich mit seiner Familiengeschichte erklären. Sein Großvater Bernhard Gericke war ein überzeugter Nationalsozialist. Er unterrichtete Französisch im Hause Goebbels. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er ein überzeugter Nazi und gründete mehrere rechte Parteien. Wie wichtig die Anerkennung ihrer Rechte für die Überlebenden ist, das weiß Renesse auch durch seine polnische Frau. Ihr Großvater wurde im KZ Stutthof ermordet, ihr Vater als Zwangsarbeiter nach Magdeburg verschleppt. Als Renesses Schwiegervater vor 15 Jahren eine Zwangsarbeiterentschädigung aus Deutschland bekommt, ist der alte Mann sehr bewegt, erinnert sich der Richter. Endlich war sein Leid offiziell anerkannt worden.
Mir stand schon vor Augen, was wäre, wenn ein Mensch, so wie mein Schwiegervater, so ein Schreiben aus Deutschland kriegt, nachdem seine Familie das alles durchgemacht hat, wo drin steht, nee, wir glauben dir aber nicht so, ganz einfach. Was nicht heißt, dass man alles unbesehen glauben muss, aber man muss halt dann erstmal mit demjenigen reden und geduldig nachfragen und sich nicht da auf irgendein Formular verlassen.
Mit den Holocaust-Überlebenden reden, genau das ist der Knackpunkt. Persönliche Befragungen halten Renesses Kollegen am Landessozialgericht NRW für überflüssig, zu zeit- und kostenaufwendig. Renesses ungewöhnliche Arbeitsmethoden stoßen auf Widerstand. Ähnlich wie der Historiker Jürgen Zaruski hat auch Stefan Lenstedt einige historische Gutachten für Richter Renesse erstellt. Er ist Professor für Holocaust-Studien an der privaten amerikanischen Hochschule TU College Berlin. Lenstedt hat für sein Buch über die Ghetto-Renten etwa 500 Urteile von Renesses Kollegen ausgewertet. Sie ähneln sich alle einander sehr, sagt der Historiker. Eine Entlohnung habe im Ghetto nicht stattgefunden, die Arbeit sei Zwangsarbeit gewesen, deshalb kann keine Rente ausbezahlt werden.
In diesen ganzen Urteilen ist mir kein einziges untergekommen, wo jemand einen Kläger tatsächlich gehört hätte. In einem ganz besonders bemerkenswerten Fall ist tatsächlich ein Kläger auf eigene Kosten aus Israel angereist. Er saß also vor dem Sitzungssaal. Der Rechtsanwalt hat gemeint, mein Mandant sitzt draußen, bitten wir ihn doch herein. Und es wurde gesagt, nein, das ist nicht nötig, wir hören ihn nicht an. Das ist schon fahrlässige Ignoranz.
3 Jahre lang bewältigt Renesse seinen besonderen juristischen Weg im Alleingang. Einige hunderte historische Gutachten gibt er in Auftrag. Seine Historiker beweisen alle, dass sich in vielen Ghettos die Juden selbst um eine Arbeit bemühten. Denn Arbeit war damals die einzige Rettung vor dem Hungertod oder der Gaskammer. In manchen Fällen finden die Historiker in Archiven sogar die Quittungen über bezahlte Rentenversicherungsbeiträge. Daraufhin kritisieren sie 2009 in einem Appell die bisherige restriktive Ablehnungspraxis der deutschen Rentenversicherung und der Sozialgerichte und warnen vor Fehlentwicklungen. Das Thema sorgt für Medienaufsehen. Die Ghetto-Renten werden immer öfter zum wichtigen Gesprächsthema zwischen der deutschen und der israelischen Regierung. Die deutsche Justiz kann dies nicht länger ignorieren. 2009 ändert das Bundessozialgericht in Kassel die bisherige Rechtsprechung und beschließt, Rente soll jeder Antragsteller bekommen, der in den Ghettos zwischen Arbeit und Hungertod entscheiden musste, selbst wenn er nur Brot oder Suppe als Entgelt bekommen hat. Alle abgelehnten Anträge, Tausende, sollen neu überprüft werden. Ein Sieg für Richter Renesse. Für seine Kollegen am Landessozialgericht ist das wie ein Kinnhaken. Plötzlich nervt der idealistische Querulant nicht einfach nur, jetzt beschert er seinen Kollegen auch noch jede Menge Überstunden. Renesses Situation im Gericht wird langsam unerträglich, was auch Wolfgang Mayer mitbekommt, ehemaliger Richter am Bundessozialgericht Kassel.
Ich habe 2010, glaube ich, war es, und 2011 bei 2 Vorträgen zu völlig anderen Themen leider mitbekommen müssen, dass sich einige der Kollegen im Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in der Kantine, aber auch in den Pausen bei dieser Veranstaltung, unaufgefordert im Übrigen, es kam mehr zufällig, sehr, sehr abfällig über den Kollegen geäußert haben, was in mir den Eindruck hervorgerufen hat, er könnte möglicherweise Opfer eines Mobbings geworden sein.
Auch ich merke, dass nach jedem Bericht, jedem Artikel über Renesse und Ghetto-Renten sich seine Situation nur verschlimmert. Zuerst bekommt er einen Maulkorb und darf plötzlich mit der Presse nicht mehr reden. Dann werden die ersten Auswirkungen auf seine Karriere sichtbar. Trotz der Spitzennote hervorragend scheitert seine Bewerbung für den Posten des Vorsitzenden Richters. Renesse sei nicht teamfähig und er halte sich nicht an Arbeitsmethoden, die im Senat üblich seien, kriegt er zu hören. Der Konflikt eskaliert, als Renesse im April 2010 die Zuständigkeit für die Ghetto-Rentenfälle entzogen wird. Unmittelbar danach machen seine Kollegen einige seiner Urteile unwirksam. Jan-Robert von Renesse wehrt sich, klagt gerichtlich gegen Eingriffe in seine richterliche Unabhängigkeit. Doch seine Klage wird nicht stattgegeben. 2012, nach über 3 Jahren Streit, wendet sich Renesse mit einer Petition an den Bundestag. Er fordert eine längere, rückwirkende Zahlung der Ghetto-Renten und tadelt die Zustände in der nordrhein-westfälischen Justiz. Die Petition ist erfolgreich. 2014 wird das Ghetto-Rentengesetz zugunsten der Überlebenden verändert. Sie bekommen Nachzahlungen in 5-stelliger Höhe. Allerdings, nicht alle erleben das. Auch Kurt Einhorn nicht. Er stirbt 1/2 Jahr zuvor. Was danach passiert, könnte man als den Anfang vom Ende dieser Geschichte bezeichnen. Renesses Petition führt dazu, dass der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty ihn mit einem Disziplinarverfahren bestraft. Der Vorwurf? Beschädigung des Justizansehens durch Renesses Aussagen in der Petition. Geforderte Strafe 5.000 Euro.
Fangen wir erst gar nicht an, was wir lassen. Ihr macht das Interview zuerst.
Aber das Bild, wie er reingeht, brauche ich.
Zurück zum 10. März 2016. An diesem sonnigen Frühlingsmorgen warten viele Journalisten vor dem Gerichtsgebäude auf Jan-Robert von Renesse. Nicht jeden Tag drückt ein Richter die Anklagebank. Ich versuche mir vorzustellen, was in ihm vorgehen muss. Ich habe Renesse als einen geradlinigen Menschen kennengelernt, der in seinem Traumberuf als Richter alles für die Gerechtigkeit tut. Ausgerechnet er wird heute angeklagt. Die Vorwürfe des Justizministeriums sind im Ton scharf. Der Pressesprecher Markus Strunk drückt das so aus.
Ein Richter muss bei der Wahrheit bleiben, wenn er sich äußert. Und wir werfen ihm vor, dass er das nicht getan haben soll, nämlich indem er der nordrhein-westfälischen Justiz vorgeworfen hat, dass sie Absprachen und Anordnungen trifft, die zum Nachteil von Holocaust-Überlebenden gewirkt haben. Und insofern den Richtern Rechtsbruch vorwirft. Das ist so nicht richtig, das kann die Justiz so auch nicht stehen lassen.
Die Härte, mit der der Justizminister Thomas Kutschaty gegen einen engagierten Richter vorgeht, hat nicht nur in Israel für Empörung gesorgt. Kritik kommt auch aus eigenen Justizreihen. Auch von Peter Pfennig. Er ist der Sprecher der Fachgruppe Gewaltenteilung in der neuen Richtervereinigung und findet, Disziplinarverfahren wegen einer Petition, das ist eine ganz neue Methode.
Das verkennt ein Bürgerrecht, das ja jeder hat, sich an den Petitionsausschuss in dem Fall des Deutschen Bundestages zu wenden. Das dann als für das Ansehen der Justiz schädlich zu betrachten, halte ich persönlich für abwegig. Die Justiz ist ein großer, schwerer Tanker, der behäbig in eine irgendwann mal von dem Kaiser vorbestimmte Richtung losgefahren ist, was Rechtsverständnis, Staatsstruktur und Konservativismus anbelangt. Personen, die sich von dem Mainstream deutlich lösen, sind in der Justiz nicht erwünscht, weil sie Unruhe bringen.
Bitte alle Beteiligten eintreten.
Die Gerichtsverhandlung an diesem 10. März ist bereits nach 30 Minuten beendet, ohne dass Renesse ein Wort sagen darf. Das Gericht schlägt eine gütliche Einigung vor. Beide Seiten willigen ein, die Gespräche wieder aufzunehmen. Einigen sie sich nicht, droht das Richterdienstgericht Renesse mit einer Ultra Petita. Das bedeutet, das Urteil könnte das von Justizminister Thomas Kutschaty geforderte Strafmaß von 5.000 Euro übersteigen. Denkbar ist alles, vom Verweis bis zur Suspendierung aus dem Richterdienst. Das würde einen beruflichen und finanziellen Ruin für den vierfachen Vater Renesse bedeuten. Nach der Sitzung steht ein müder Richter Renesse draußen vor dem Gerichtsgebäude. 10 Jahre Kampf. Viele der Holocaust-Überlebenden, für die Renesse seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat, sind bereits tot. War es das wert?
Es gibt ja diesen Satz im Talmud, ne? Wenn man einen Menschen rettet, dann rettet man die ganze Welt. Und wenn ich an die Einzelnen denke, die das als ein Stück Versöhnung erlebt haben, das auch so ausgedrückt haben im Gerichtssaal, dann denke ich, hat es sich gelohnt.
Allerdings, sagt Renesse, sei der Druck des permanenten Kampfes mittlerweile unerträglich. Er will seinen Gegnern anbieten, die Vorwürfe nicht mehr zu äußern. Schweigen gegen endlich Ruhe.
Weil man die ganze Zeit Mühlstein um den Hals hat, wo man das Gefühl hat, man wird gleich unter Wasser gezogen und strampelt und hat für nichts anderes mehr Kraft und muss ständig irgendwelche Papiere sortieren und sich verteidigen, kann nachts nicht schlafen. Das ist eigentlich furchtbar. Das ist auch der Grund, warum ich zu viel mehr entgegenkommen bereit bin, als es der Sache willen vielleicht richtig wäre.
Nach dem Verhandlungstag bleibe ich dran und verfolge die Verhandlungsgespräche in den Wochen und Monaten danach. Sie ziehen sich in die Länge. Im August scheinen sie gescheitert zu sein, weil ein neuer Gerichtstermin für den 13. September anberaumt wird. Das Schicksal von Richterin Nesse wird auch Gegenstand eines offenen Briefs an die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, unterschrieben von 15 Repräsentanten deutscher und internationaler jüdischer Verbände. In letzter Minute zieht der Justizminister Thomas Kutschaty seine Klage zurück. Drei Zeilen der Presseerklärung aus seinem Ministerium beenden den jahrelangen Streit.
Das Justizministerium und Herr Richter am Landessozialgericht, Dr. Jan Robert von Renesse, haben sich verständigt. Hinsichtlich des Inhalts der Verständigung haben die Beteiligten Vertraulichkeit vereinbart. Durch Beschluss hat das Richterdienstgericht das Disziplinarverfahren daraufhin eingestellt.
Zum Inhalt der Einigung darf Jan Robert von Renesse nichts sagen. Aber trotzdem, er kann aufatmen. Und was übrig bleibt? Seine Überzeugung.
Ich habe auch immer das gemacht und getan, was ich nach meinem Gewissen tun musste. Dass es manchmal so schwierig ist, dem auch wirklich zu folgen, das habe ich mir vorher so nicht vorgestellt. Aber gut, ich glaube, ich will es trotzdem wieder so machen.
D-Radio Wissen 100.